eigentlich vorgenommen, jetzt vor der Predigt mich nicht nochmal zum x-ten Mal wieder vorzustellen. Ich mache das immer so fast schon gewohnheitsmäßig inzwischen, wenn ich anfange zu predigen. Aber jetzt sind irgendwie doch schon wieder so einige Leute, die ich irgendwie noch nie gesehen habe oder wo ich euren Namen nicht kenne. Dann denke ich, dann kennt ihr vielleicht auch meinen Namen nicht. Und deswegen, genau, also ich bin die Sandra und ich bin die Frau vom Joe und die Mama von der Lilo, die sind da beide mitgekommen. Und ich habe noch zwei weitere Töchter, Paula und Nell. Und 1997 im Herbst, da habe ich Jesus zum ersten Mal getroffen, hat er mich zum ersten Mal so richtig angesprochen und dann auch nach und nach in eine Beziehung mit sich hineingeführt. Und das ist alles eigentlich schon hier in dieser Gemeinde passiert damals. Die war damals auch noch ganz klein und hat sich noch in einem Wohnzimmer getroffen. Und seitdem bin ich eigentlich hier schon dabei. Nur leider, seit die ganzen Kinder da sind und so, nicht mehr wirklich oft hier im Freitagsgottesdienst. Und das kann deswegen daran liegen, dass ich hier so ein paar Leute noch nie gesehen habe. Genau. Ich darf hier heute was sagen, was erzählen von Gott. Ich hoffe, es ist von ihm. Und ich hoffe, das, was er zu sagen hat, kommt rüber. Wie fange ich an? Ja, 97, als ich den Herrn kennengelernt habe, weiß ich noch, da war die Welt für mich in Teilen schon auch damals auch schon ein gruseliger Ort und ich muss sagen, dass sie sich nicht wirklich gebessert hat seither. Es ist eigentlich eher noch ein bisschen gruseliger geworden und ich habe in der Vorbereitung für die Predigt, habe ich dann gedacht, ich suche einfach mal so im Internet und überhaupt mal nach so ein paar besonders gruseligen Zahlen, die das belegen. Das war ganz leicht eigentlich. Ich glaube, man hätte da auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gehabt. Ich habe mir mal drei aufgeschrieben. Zum Beispiel habe ich das geguckt, dachte so an das Thema Kinderarbeit und so, weil das was ist, was mich bewegt. Irgendwie auf Plakaten und so sieht man das mal wieder. Und alleine in Indien, das ist schon zwar ein sehr großes Land, aber es ist halt noch nicht mal weltweit, gibt es nach den Angaben, nach staatlichen Angaben, also nach Angaben des indischen Staates, 17 Millionen Kindersklaven. Und so Hilfsorganisationen gehen davon aus, dass es sogar 40 bis 80 Millionen sein könnten. Als ich jung war, war immer ein Riesenthema, dass ganz viele Menschen auf der Welt hungern. Habe ich mich auch gefragt, was mag sich da inzwischen getan haben. Und da habe ich die Angabe gefunden von 2012, dass weltweit 870 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben. Eine ganz aktuelle Zahl, 60 Millionen. Wer weiß sofort, worum es da geht. Flüchtlinge. Menschen, die auf der Flucht sind weltweit, waren im Sommer 2015 60 Millionen Menschen. Von denen auch eine kleine, schäbige Million es sich bis nach Deutschland durchgeschlagen hat. Ich selber kann mir unter 870 Millionen Menschen überhaupt nichts vorstellen, auch nicht unter 60 Millionen Menschen und ich kann mir noch nicht mal die 1 Million Menschen visualisieren oder irgendwie, dass ich da irgendeine Idee hatte, was haben könnte, was das eigentlich ist. Das sind so Zahlen, das ist irgendwie mega abstrakt. Ich weiß, es ist viel, aber irgendwie, ob das jetzt, ja, wie viel, das kann ich mir irgendwie einfach gar nicht vergegenwärtigen. So. Und so, wenn man diese Zahlen immer wieder hört, tritt vielleicht eher so eine, ja, auch irgendwann so eine gewisse Abstumpfung ein. Man hört das halt und ja, dann, was soll man auch machen und vergisst es wieder oder hat es irgendwie auf dem Schirm und ist auch schlimm, aber was soll man dazu schon sagen? In Vorbereitung für die Predigt habe ich dann gedacht, okay, ich kann das ja mal versuchen, ein bisschen mehr zu visualisieren und deswegen habe ich ein Foto mir dann noch runtergeladen und mitgebracht und vielleicht kann man das sehen, genau. Das sind ein paar von den 60 Millionen Menschen weltweit, die auf der Flucht sind. Das habe ich von der UNICEF-Seite, das Bild. Und das wurde am 7.10.2015 aufgenommen. Das sind 5 Tage, nachdem ich meine dritte Tochter geboren habe, war das jetzt diesen Herbst. Und ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Der Ort, wo das aufgenommen wurde, das ist Opatovac vielleicht, spricht man das aus, weiß ich nicht. Registration and Transit Center. Und das ist an der kroatisch-serbischen Grenze, wo jeden Tag irgendwie an die 4000 Leute zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt durchgekommen sind auf ihrem Weg nach Europa. Also ein Haufen Menschen einfach, auch da. Aber was ich halt auch gemerkt habe, als ich nach diesem Foto gesucht habe, habe ich natürlich auch noch einen Haufen anderer Bilder gesehen. Und dann konnte man das auch jetzt nicht mehr so ganz abstrakt, konnte ich das jetzt auch alles nicht mehr wahrnehmen. Und stattdessen hat sich noch so ein anderes Gefühl breit gemacht, so eine Art Hilflosigkeit. So, was soll man denn da machen? Das sind so viele und so viele Leute, denen es schlecht geht. Und ja, dann steht man einfach davor und ist irgendwie hilflos und sagt, was soll ich, man will irgendwie was dagegen tun, aber was soll ich kleiner Wurm denn tun? Genau, und das war so der Ausgangspunkt für meine Predigt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schauen wir mal oder gucke ich mal danach, was Jesus vielleicht in einer ähnlichen Situation getan hat, und habe eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, und die steht im Johannes 5. Und zwar kommt Jesus da nach Jerusalem. Ich lese das mal vor, jetzt einfach. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lagen eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Genau, also da kommt Jesus eben an einen Ort, wo auch ein ganzer Schwung Leute halt sitzt, denen es auch nicht gut geht, also wo einfach eine geballte Menge Elend irgendwie da ist. Und ja, und es geht dann weiter, was macht Jesus in dem Moment? Also stellt sich irgendwie nicht hin und dann zack, sind plötzlich alle gesund oder so, sondern irgendwie die Geschichte geht ganz anders weiter. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus ihn da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und zugleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Also in dieser ganzen Säulenhalle oder 7, warte mal, was stand da? 5 Säulenhallen voller kranker Menschen, wirklich kranker Menschen, hat Jesus den einen Menschen gesehen und hat sich ihm zugewandt, hat ihn geheilt, aber ist auch mit ihm ins Gespräch gekommen, hat ihn einfach gesehen und hat ein Stück weit Beziehung mit ihm gebaut und hat ihn gesund gemacht. Und hat mich an was erinnert, und zwar habe ich das letzte Jahr 3 Monate lang ein Buch gelesen von einer Frau, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, Heidi Baker heißt die. Genau, die hat einen Dienst in Mosambik unter die meisten Menschen arm, aber da halt unter ganz den ganzen armen Menschen und auch gerade Kindern, und hat halt eben da mehrere oder sehr viele Kinderheime hat ihr Dienst da, und der habe ich eben ein Buch gelesen und habe mich ganz viel mit ihr und ihren Gedanken auseinandergesetzt im letzten Jahr, 3 Monate lang. Und hat sie, oder ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch stand oder ob ich das irgendwo vielleicht auch im Internet als Erzählung gehört habe, wo sie einfach zum ersten Mal mit einer geballten Masse an Armut in Berührung gekommen ist, berichtet sie davon. Und das hat sie einfach eben auch total mitgenommen und geflasht und auch in dieser Hilflosigkeit hinterlassen. Und letzten Endes hat sie für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen, und der sich auch da eben bei dem wiederfindet, was Jesus da tut in dieser Geschichte. Und zwar nennt sie das Stop for the One. Das bedeutet so viel wie für den Einzelnen anhalten, für den Einzelnen Halt machen. Und sie hat sich eben auf diesen Weg eingeschossen zu sagen, okay, ich sehe nicht mehr die geballte Menge und lasse mich davon dann sagen, okay, das hat eh alles keinen Sinn, sondern ich sehe den einzelnen Armen, den einzelnen Kranken, der jetzt gerade vor mir ist, den Gott jetzt mir vor die Füße gelegt hat, und dem wende ich mich zu, um den kümmere ich mich. Und das ist irgendwie, genau, ist das auch das, was Jesus in dieser Geschichte macht. Und genau, das ist nicht so weit hergeholt, wenn man jetzt mal so kurz darüber nachdacht. Ich habe dazu geschrieben, so weit, so sinnvoll. Ich glaube, das ist was, das UNICEF auch weiß, dass wir so besser funktionieren als Leute, dass wenn wir uns mit einer geballten Masse Elend konfrontiert sehen, dass wir da abschalten. Aber wenn wir einzelne Leute sehen, dass wir da eher in der Lage sind, drauf zu antworten und drauf zu reagieren in einer im besten Falle mitleidigen, also dass man mitleidet mit den Menschen oder im Idealfall auch noch sich dazu veranlasst sieht, was dagegen zu tun. Und so waren auch die meisten Fotos, die ich auf dieser UNICEF-Seite gefunden habe, und es stimmt auch für dieses Foto, haben gar nicht so die Masse an Menschen gezeigt, sondern immer Einzelne. Und in dem Foto findet sich so beides so ein bisschen wieder. Auf den ersten Blick ist es halt eine ganze Masse Leute, aber wenn man jetzt mal genau hinguckt, sieht man, dass der Fotograf in erster Linie die beiden Mädchen da fotografiert hat, die da stehen. Genau, so dass man dann irgendwie in dem Moment nicht mehr sieht, ach, einfach ein Haufen Flüchtlinge, sondern man sieht da zwei Mädchen stehen, die irgendwie ewig weit schon unterwegs waren, irgendwie wahrscheinlich super erschöpft sind. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich mich halt nach einer langen Urlaubsreise fühle, und das ist mit Sicherheit keine Urlaubsreise, was die hinter sich haben. Und und stehen da, warten mit ihren Eltern darauf, irgendwie weiterzukommen. Ich denke mal, es wird nur sehr, sehr langsam weitergehen. Es ist inzwischen schon Nacht geworden, sind super müde, wollen wahrscheinlich einfach nur schlafen. Und genau, und irgendwie macht das ja was mit einem. Uns fällt es leichter, und das weiß, glaube ich, auch Gott, uns auf einzelne Leute zu fokussieren. Und dann werden wir angerührt. Und das was macht was mit uns, und das ist auch nur menschlich. Jetzt kann man natürlich sagen, nee, genau. Ist euch jetzt vielleicht auch aufgefallen, dass dann doch noch ein kleiner Denkfehler drin ist in meinem tollen Gedankenaufbau? Ich muss halt so ein bisschen freestylen hier. Genau. Wem ist das aufgefallen? Ihr wisst auch nicht. Ist wahrscheinlich jetzt schwer zu sagen, worauf ich hinaus will, ne? Jesus, der war ja in dieser Halle, in dieser Säulenhalle, und ich weiß nicht, ist einem jetzt aufgefallen, das geht da ja immerhin um Jesus, das ist ja Gott. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wo wir es hier schon mal mit Gott zu tun haben, hat er da nicht vielleicht doch auch mehr drauf, als sich in so einer ganzen Halle von Kranken nur mit einem zu befassen und dann nach Hause zu gehen und sagen, ja okay, den einen, den habe ich gerettet. Das habe ich immerhin geschafft, für den hat es gereicht. Nee. Das glauben wir ja alle nicht, oder das wissen wir alle, dass es so nicht ist mit unserem Herrn. Ich habe dafür auch einen Beleg aus der Bibel, und der war auch ganz einfach zu finden. Einfach schon aus dem Anfang des Matthäus-Evangeliums in Matthäus 4. Da wird ganz allgemein von Jesu Wirken berichtet. Und da steht, Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheit und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie alle. Also da ist immer wieder die Betonung auf dem Wort alle. Also Gott kann durchaus mehr. Und trotzdem, nächste Frage, war das jetzt so eine Ausnahme mit dem Typen da in den Säulenhallen in Bethesda, wo so viele Kranke waren? Ich meine, ich weiß auch nicht, was mit den anderen waren. Ich kann mir, vielleicht steht auch einfach nicht in der Bibel, was dann sonst noch passiert ist an dem Tag. Vielleicht sind da auch noch mehr geheilt worden, das weiß ich jetzt nicht. Der Punkt ist, diese Art von Jesus, sich diesem einzelnen Menschen zuzuwenden, war das jetzt eine einmalige Ausnahme? Hat er das sonst immer so ein bisschen geraffter gemacht, einfach um mehr zu erreichen und um mehr heilen zu können? Das ist halt die nächste Frage, die sich stellt. Und auch da ist wieder die Antwort nein. Es war tatsächlich total, und wenn man durch die Evangelien durchsieht, total sein Stil und seine Art, sich dem Einzelnen zuzuwenden, für den Einzelnen anzuhalten und den Einzelnen anzuschauen und mit dem Einzelnen Beziehung zu bauen. Und da ist die Bibel echt voll mit Geschichten. Das ist total leicht, sich da was rauszusuchen. Und eine ganz bekannte Geschichte, die das total gut wiedergibt und die mir irgendwie ganz viel auch bedeutet, weil sie so viel von Jesu Herzen zeigt, das ist die von der Frau am Jakobsbrunnen. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich kennen die meisten die Geschichte auch. Die findet sich auch im Johannesevangelium unter anderem. Ich glaube, die steht auch noch in anderen Evangelien. Moment. Oder auch nicht. Naja. Auf jeden Fall, genau, die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen steht in Johannes 4. Ja, ich bin falsch. Entschuldigung. Ich bin noch verrutscht. Genau. Ich mag die Geschichte total gerne, das habe ich schon gesagt. Ich interpretiere da sicherlich auch total viel rein. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn ihr so Lieblingsbibelgeschichten habt, dann meint ihr irgendwann die Leute schon zu kennen, um die es da geht und habt euch schon so ein Bild von denen gemacht. Das mag dann auch vielleicht überhaupt nicht stimmen im Endeffekt. Die Frau am Jakobsbrunnen, die Geschichte ist so, dass Jesus halt an diesem Brunnen sitzt. Das ist auch in Samaria, also es handelt sich noch nicht mal um eine Jüdin, sondern um eine Samariterin, wo die Juden auch so ein bisschen sonst immer auf Abstand gegangen sind. Und er sitzt da, ist auch irgendwie alleine und sie kommt in der Mittagszeit dahin, um Wasser zu holen und er spricht sie an. Und das ist an sich, das wird auch ganz doll rausgehoben, ist, dass es schon eine sehr besondere Situation ist. Also sie wundert sich total darüber, dass er sie anspricht, weil er ein Jude ist. Und dann später, als die Jünger dann kommen und sehen, dass er mit ihr redet, steht da auch nochmal, sie verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Also sie war obendrein nicht nur keine Jüdin, sondern sie war halt auch noch weiblich. Und das sprach alles schon mal dagegen, dass Jesus eigentlich nach den ganzen gesellschaftlichen Normen sie hätte völlig unbeachtet lassen müssen. Von daher war sie wahrscheinlich auch ziemlich überrascht, dass er sie angesprochen hat. Aber sie hat sich auf das Gespräch auch, nach so wie es da steht, ziemlich schnell eingelassen. Und es ist ein super langer Dialog, was auch nicht so häufig vorkommt in der Bibel. Also ich finde, die Geschichte hat da unheimlich viel Raum und es wird auch ganz viel erzählt, über was sie sich alles unterhalten haben. Und ich finde sie einfach irgendwie auch total cool. Ich stelle sie mir, also man erfährt dann hinterher auch noch, das weiß Jesus halt über sie, dass sie schon 5 Männer hatte und dann jetzt auch mit einem zusammenlebt, der nicht ihr Mann ist. Also was damals auch nicht so ganz gängig war. Ich glaube, deswegen interpretieren manche auch da rein, dass sie vielleicht so eine Art Lebefrau war. Aber ich denke mal, in meiner Vorstellung ist das ja so, dass in der damaligen Zeit das wahrscheinlich keine Frau freiwillig gemacht hat. Und dass es bestimmt irgendwelche Gründe gab, wo ihr das Leben übel mitgespielt hat und wo sie deswegen es ihr halt so ergangen ist, dass sie bei mehreren Männern gelandet hat. Und irgendwie ist in meiner Vorstellung auch so, dass sie vielleicht am Ende jetzt mit dem, wo sie jetzt zusammenlebt, zwar ist das alles nicht ganz koscher, aber vielleicht mögen die sich auch wirklich. Also irgendwie stelle ich mir das so vor. Und weil Jesus sie dann später auch einlädt, ihn auch noch mitzubringen und so. Und genau, ich mag sie irgendwie gerne. Ich habe das Gefühl, sie ist doch eine, die irgendwie, obwohl das Leben ihr hart mitspielt, irgendwie tough bleibt so und sich nicht unterkriegen lässt. So kommt sie mir halt vor. Und ich mag das, dass Jesus mit ihr redet. Das freut mich total jedes Mal wieder, wenn ich die Geschichte lese und dass er sich richtig Zeit für sie nimmt und dass er wirklich eine Beziehung mit ihr anfängt an der Stelle. Sich auf eine sogar mehr oder weniger theologische Diskussion einlässt. Und das Ende vom Lied ist dann, dass sie dann loszieht in die Stadt und das da allen erzählt. Was irgendwie auch nochmal, finde ich, so total bemerkenswert ist, weil wenn sie eigentlich wirklich so gesellschaftlich geächtet ist, wegen ihrer ganzen Männersachen und irgendwie habe ich auch öfter schon die Interpretation gehört, dass sie halt um die Mittagszeit kommt, spricht auch nicht dafür, dass sie so viele Freunde hatte, sondern die Frauen, die kamen sonst eigentlich so in Gruppen morgens oder abends, wenn es nicht so heiß war und sie kam halt allein um die Mittagszeit, dass das halt auch dafür spricht, dass sie nicht hoch angesehen war und sie läuft dann trotzdem los nach der Begegnung mit Jesus und erzählt allen von Jesus. Und auch da denke ich mir, Mann, die war echt cool, so, die hat dann echt gedacht, komm, scheiß drauf. Schlimmer kann eh nicht werden wahrscheinlich, ne? Aber ich mag das. Ich mag sie und ich mag es, dass Jesus sich ihr zugewandt hat. Ihm war das egal, dass die ganzen Normen dagegen sprachen, dass er sich wahrscheinlich selber auch ein bisschen, ja, dass die Gefahr bestand, dass man auf ihn selber dann runterguckt, dadurch, dass er halt mit einer Samariterin redet. Da stand er drüber, das war ihm egal. Sie war ihm so wichtig, sie als Person war ihm so wichtig, dass er für sie anhält, dass er sie in dieses Gespräch einlädt und damit ja auch in eine Beziehung einlädt. Denn wo man ein Gespräch anfängt, da sieht man den anderen und da beginnt einfach eine Beziehung. Und genau, das ist so der Kern irgendwie dieser Geschichte. Und das ist auch der erste Punkt, den ich so als Ergebnis von meiner Predigt mitgeben will, dass das eben das zentrale Ding ist bei Gott, dass ihm jeder Einzelne total wichtig ist. Gott sieht sicherlich auch die Massen, aber dabei sieht er gleichzeitig jeden Einzelnen. Und das bedeutet, dass er jetzt nicht nur jedem sieht, den es gerade in diesem Moment schlecht geht, sondern dass er auch dich sieht, dass er mich sieht und dass er auf uns total Bock hat, dass er auf diese Beziehung mit uns Bock hat und dass er uns in diese Beziehung einlädt, so wie er das bei mir dann schon 1995 gemacht hat und seitdem immer wieder. Und ich glaube, dass voll viele hier das einfach auch kennen aus ihrem Leben, dass sie das bestätigen können. Und wenn das jetzt bei dir so ist, dass du das noch nicht erlebt hast oder nicht genau weißt, wovon ich rede oder denkst, das ist irgendwie komisch, dann würde ich dich auch einladen, mich nachher anzusprechen. Und dann können wir auch voll gerne mal irgendwie nochmal zusammen beten und uns zusammen zu Jesus hinbegeben und ihn einladen, dass er auch dich anschaut und mit dir, also das will er sowieso, aber dass du ihn auch erlebst so, weil das auch heute noch so ist. Dass er hat sich kein Stück geändert, er ist heute noch so und man kann ihn heute genauso erleben und er hat genau auf diese Handlung und diese Art, das ist seine Art und da hat er nach wie vor Bock drauf. Genau, aber ich hatte auch angefangen damit, dass ich mit der Welt nicht so ganz zufrieden bin, so wie sie im Moment ist und dass ich so eine Vision davon habe, dass ich auch gerne die Welt verbessern wollen würde. Ich glaube, dass Gott sicherlich einen Haufen super gute Strategien hat, die ich alle gar nicht kenne oder vielleicht ein paar erahnen kann. Aber es ist eine Strategie dabei, wo ich das Gefühl habe, die habe ich begriffen. Und davon habe ich auch irgendwie jetzt gerade am Anfang schon ein bisschen erzählt. Der Joe und ich, wir haben mal ab und zu gucken wir mal Fernsehserien zusammen. Einmal vor ein paar Jahren, da haben wir eine geguckt. Da ging es auch um einen Menschen, der hatte eine Vision. Und zwar war es seine Vision, eine Hochzeitsgesellschaft, die sich auf einer Insel versammelt hatte, nach und nach niederzumeucheln. Und in dem Vorspann von der Serie kam dann immer so eine Stimme, die sagte immer, one by one. Das heißt so viel wie einer nach dem anderen. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas mit Island. Keine Ahnung. Daran musste ich auf jeden Fall denken. Und genau, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich bisher begriffen habe, wie unter anderem Gott daran geht, diese Welt besser zu machen, einer nach dem anderen. Ihm ist diese Beziehung wichtig, ihm ist es wichtig, Menschen zu retten, ihm ist es wichtig, Menschen zu sich zu ziehen. Und er benutzt uns kurioserweise auch dafür, das mit ihm zusammen zu machen. Und wir können uns da auch ein bisschen drauf verlassen, dass er da ist, dass er mitwirkt und dass wir auch, wenn wir jetzt gerade keine andere Idee haben, ruhig nach diesem Prinzip vorgehen können, einer nach dem anderen. Wir sollten uns nicht von den breiten Massen irgendwie abschrecken lassen, von dem Elend in Massen abschrecken lassen. Ich glaube, wir sollten gucken, wen Gott uns heute vor die Füße legt und bereit sein, für diesen Menschen anzuhalten, bereit sein, für diesen Menschen, so wie Jesus das in Bethesda gemacht hat, mit dem Kranken, mit diesem Menschen eine Beziehung einzugehen, für diesen Menschen da zu sein, ihm zu helfen, wo wir das können. Genau. Und da lässt Jesus uns eben auch nicht alleine. Das ist zurück zu dieser Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Ich habe das gerade schon gesagt, die hat sich danach, nach der Begegnung mit Jesus, nicht aufhalten lassen. Die ist danach in ihre Stadt zurückgerannt. Und am Ende der Geschichte steht, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Genau, sie hat bezeugt, also das ist eigentlich das Wichtige. Da kamen ganz viele Leute zum Glauben, weil diese eine Frau irgendwie dann losgezogen ist, für die Leute, die sie wahrscheinlich nicht toll behandelt hatten in der letzten Zeit, war sie sich nicht so schade anzuhalten und ihnen davon zu erzählen, was ihr Tolles widerfahren ist. Und das hat dazu geführt, dass sich in dieser Stadt total viele Leute Jesus zugewandt haben. Und dann sagten sie hinterher zu der Frau in Johannes 4, Vers 42, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, nicht mehr nur um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, der Christus ist. Das ist doch total schön. Also selbst diese Frau irgendwie hat das dann gemacht. Jesus hat für sie angehalten und sie ist danach losgezogen und hat für die anderen angehalten. Und ganz viele Leute aus der Stadt haben sich danach bekehrt. Genau. Das ist so ein bisschen meine zentrale Botschaft und dazu habe ich zum Abschluss aus meinem Buch, das ich hier, wie gesagt, im letzten Jahr 3 Monate lang mehr oder weniger inhaliert habe, noch eine Geschichte mitgebracht. Die ist nicht von Heidi Baker selber, sondern von einem jungen Herrn, der heißt Lyle Phillips und der erzählt in dem Buch so seine Geschichte und ich habe den danach auch nochmal gegoogelt und so, mir den angeguckt und dieser Mensch, der war halt bei Heidi Baker in der Jüngerschaftsschule und hatte danach Gott eben auch um eine Berufung gebeten und hat dann Indien aufs Herz bekommen. Das ist auch der Grund, weswegen ich da am Anfang nach den Kindersklaven in Indien gegoogelt habe, damit ich jetzt ganz toll den Bogen wieder zum Anfang von meiner Predigt schlagen kann. genau. Er hatte irgendwie Indien aufs Herz bekommen und hatte sich dann auch ganz viel mit Indien beschäftigt und hat sich entschieden, er möchte nach Indien gehen und hatte dann auf dem Herzen, dass er dort Kindersklaven bzw. Kinderprostituierte befreien will und retten will, zu Gott führen will. Er hatte halt dieses Herz für die Kinder in Indien, für die Kindersklaven in Indien. Und ist dann auch losgezogen nach Indien. Und die Geschichte finde ich so bewegend, die er erzählt, weil er eben dann genau davor stand. Also er erzählt halt von seiner ersten Begegnung, wirklich Angesicht zu Angesicht Begegnung mit Kindersklaven in Indien. Und wo er eben zu so einer, wo die so Steine zerhacken müssen, die Kinder. Und er kommt da zum ersten Mal hin und sieht diese Kinder und ist halt total fertig, also wie wir uns wahrscheinlich alle fühlen würden, wenn wir da stehen und dieses Elend sehen, diese Kinder, die da eben Steine kaputt schlagen. Und als ich die Geschichte jetzt nochmal gelesen habe, ist es mir auch so ein bisschen so selber nochmal echt ein bisschen übel geworden. Und ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, muss ich jetzt gleich mal gucken, ob ich das alles so erzählen kann. Er ist dann halt darunter mit seiner Begleitung in diesen Steinbruch gegangen. Und natürlich wollten die jetzt auch nicht unbedingt Ausländer da haben. Das ist so ein bisschen auch klassisch, denke ich mal, da. Sie haben sich dann dem Chef da von dem ganzen Ding vorgestellt. Und dann haben sie ihn überredet, dass zwei von den Kindern aus diesem Steinbruch eben da rauskommen dürfen und die Ausländer oben treffen dürfen. Weil sie haben ihn halt überredet, dass sie auch nur mit denen reden wollten oder so. Und dann hat er so halt einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen getroffen. Und er erzählt halt von diesem Mädchen, schätzt ein, dass sie ungefähr 12 ist. Sie selber wusste halt nicht, wie alt sie war. Und erzählt halt, dass so ihre Geschichte, dass sie einfach überhaupt ein Mensch vollkommen ohne Hoffnung, muss halt den ganzen Tag da Steine schlagen, wird nachts von den Leuten dort noch vergewaltigt. Irgendwie ihre drei Schwestern, steht hier, haben alle drei schon Selbstmord begangen, weil sie das nicht ausgehalten haben, weil es einfach kein Leben für sie war. Und er hat dieses Kind eben vor sich und dann sagt er zu dem Kind, wir holen dich hier raus. Und er sagt auch, sie guckte mich halt an, so völlig, ja, ohne jeden Glauben, dass das stimmt. Und er hat gesagt, nein, 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 wir holen dich jetzt hier raus. Und dann haben sie angefangen, mit dem Chef von diesem Steinbruch zu verhandeln, darüber, dass sie dieses Kind jetzt da rausholen wollen, also diese beiden Kinder, die da hochgekommen sind. Und letzten Endes schreibt er hier, wir haben 3 Tage damit verbracht, über deren Freiheit dieser beiden Kinder zu verhandeln. Und es endete damit, dass es uns alles gekostet hat, was wir auf unserem Konto haben. Also jegliche Ersparnisse, alles, was die mitgebracht haben, mit ihrer Idee, in den Kinder zu retten, alles haben sie dafür ausgegeben, für diese beiden Kinder, um die da rauszuholen. Und haben es letztlich geschafft und hatten halt, wie gesagt, sind mit einer Vision nach Indien gegangen, wir retten Kindersklaven, und haben das so in dem Sinne eigentlich knallhart durchgezogen, dass sie die beiden Kinder, die sie getroffen haben, für die haben sie all ihr Geld ausgegeben und haben die aus diesem Steinbruch rausgeholt. Und das ist so ein bisschen, also für mich war das total bewegend, das zu lesen, weil ich dachte so, ja, irgendwie ganz schön krass. Also man denkt nicht so, ach ja, komm, da sind jetzt so viele Kinder, wie gehen wir jetzt daran? Man denkt, das hätte man sicherlich auch intelligenter machen können. Also um die Masse an Kindern zu retten, sein ganzes Geld auszugeben, um ein Kind oder um zwei Kinder zu retten, das klingt erstmal total bescheuert. Und es ist trotzdem irgendwie, glaube ich, genauso, wie Gott an Sachen rangeht. Und das Schöne ist, dass auch die Geschichte da jetzt nicht geendet hat, sondern er sagte, im Weiteren erzählt er halt, dass es waren letztlich die beiden ersten Kinder, die da gerettet wurden. Sie haben dann da auch so einen Dienst gegründet. Und seitdem haben sie mehr als 1000 Kinder aus diesen Steinbrüchen retten können. Und es ist irgendwie teilweise fast wie von selber gegangen. Er sagt, es fühlt sich manchmal so an, als würden wir nur daneben stehen und gucken, wie Gott Sachen macht. Und es sind welche von diesen Bossen, also von denen, die Steinbrüche da sich darum kümmern und die Kinder da halten, von denen sind welche bekehrt worden, weil sie irgendwie, oder haben sich bekehrt, weil sie Jesus ihnen in Träumen und Visionen begegnet ist. Und heute haben die eben dort in diesem sehr armen Staat von Indien 8 Kinderheime und über 1600 Kinder leben dort und konnten schon gerettet werden, und irgendwie hat Gott das einfach gemacht, aber sie waren halt in diesem Kleinen treu, haben sich diesen beiden Kindern am Anfang zugewandt, und irgendwie, finde ich, illustriert die Geschichte das, was ich gerne euch mitgeben wollte für heute, total gut, und deswegen wollte ich damit jetzt auch abschließen. Genau, ich hoffe, es ist so ein bisschen rübergekommen und war nicht zu holprig, meine Predigt. Und genau, ich denke, ich schließe jetzt noch mit dem Gebet. Jesus, du bist erstaunlich und ich finde es cool, dass du uns benutzen willst. Und ich will darauf auch nicht warten, dass irgendwie irgendwas Großes plötzlich passiert und du mich in irgendwelchen großen Stil benutzt oder so, sondern ich möchte irgendwie anfangen, da rauszugehen und jeden Tag zu gucken, wen du mir vor die Füße legst und für diesen Menschen dann anzuhalten. Und darauf vertrauen, dass du dein Ding machst, dass du die Menschen auch irgendwann in großen Schritten zu dir ziehst, dass du einen nach dem anderen zu dir ziehst, vielleicht auch mal mehr auf einmal. Aber ich denke, solange ich noch keine andere große Strategie erkannt habe, die jetzt gerade für mich und mein Leben zählt, dann möchte ich mich gerne daran festhalten, einer nach dem anderen und für den Einzelnen anhalten. Ich möchte von dir erzählen, ich möchte helfen, ich möchte da sein und Beziehungen anbieten und ich möchte dich anbieten, die Beziehung mit dir. Und ich möchte dich bitten, dass du das uns allen aufs Herz legst, die 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, ich habe das vorhin gesagt, davon sind 1 Million, hat es inzwischen hier nach Deutschland verschlagen. Und das gibt uns echt eine Chance, auch anzuhalten für den Einzelnen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die Menschen vor die Füße legst, die das sein sollen. Du hast den großen Plan und du kannst uns benutzen und ich will dafür bereit sein.